Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Welchen Einfluss hat KI, also künstliche Intelligenz, auf deinen Job? Es hat ja immer alles zwei Seiten, also in dem Fall ja auch Fluch und Segen zugleich. Und ich möchte mal darauf eingehen, was so meine Sicht der Dinge ist, weil es gibt ja Studien, dass jeder vierte bis fünfte Job durch KI überflüssig wird. Auf jeden Fall werden viele Jobs durch KI beeinflusst, auch die, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, komme ich gleich drauf, weil wir nämlich einen Fehler immer in unserer Denke haben, wir können uns exponentielles Wachstum nicht vorstellen. Auch darauf gehe ich mal in dieser Folge ein, was nämlich exponentielles Wachstum wirklich bedeutet. Hier wird zum Beispiel erzählt, dass folgende Berufe keine Zukunft haben. Also Bankangestellter, Postangestellter, Kassierer und Ticketverkäufer, Datenerfasser, Sekretärinnen und Sekretäre, Materialerfassung und Lagerhaltung, Rechnungswesen, Buchhaltung und Lohnbuchhaltung, Verwaltungsbeamte, Finanz- und Versicherungskaufleute und Sicherheitskräfte. Also bei den ersten neun kann ich mir guten Reim drauf machen, aber warum bei Sicherheitskräften? Also wahrscheinlich, weil es dann Kameras gibt, die dann schneller analysieren können, wenn es ein Problem gibt und so weiter, das weiterreichen. Aber das sind meines Erachtens noch gar nicht die Berufe drauf, die insgesamt betroffen werden von der KI. Beispielsweise wird es auch keine Dolmetscher mehr geben. Ja, also ich finde nicht, dass simultan Übersetzer benötigt werden, weil es gibt beispielsweise jetzt schon Kopfhörer, die mittels KI deine Wörter hören, also in irgendeiner fremden Sprache und das sofort simultan und das auch jetzt schon sehr gut in deine Sprache übersetzen. Und das ist nämlich der Punkt. Wir lassen uns davon leiden, entweder zum Beispiel, dass wir übertrieben Angst haben, aber auch, dass Leute sagen, ja, kann mir eigentlich gar nichts passieren. Beispielsweise meine Frau, die im Krankenhaus arbeitet, sagt, ja, was will man denn im Krankenhaus ersetzen? Auch das ist ja möglich, dass ich zum Beispiel mittels KI jetzt natürlich keinen Arzt, keine Pflegekraft ersetzen kann, aber wir haben ja noch nicht auf dem Schirm, was die Robotik macht. Also Robotik in Kombination mit KI kann ja sein, dass die dann doch auch genau solche Jobs wegrationalisiert. Was ja auch wichtig ist, im Endeffekt, jetzt also nicht missverstehen, aber warum wichtig? Wir haben ja jetzt schon einen Fachkräftemangel. Also wird auch da Energie reinfließen, um diesen Fachkräftemangel zu lösen? Und das kann man am besten lösen, indem man das eben mehr automatisiert, um weniger von den Menschen abhängig zu sein. Und Roboter sind nun mal nie krank, die motzen nicht rum, die streiken nicht, also sie sind falsch programmiert. Aber das heißt, es hat natürlich auch schon viele Vorteile, dass in diese Richtung auch aus Arbeitgeberseite, aus Unternehmersicht geforscht wird, also viel Geld reinsteckt. Und wenn jemand sagt, naja, Menschen brauchen Menschen, da bin ich auch dabei. Aber du siehst ja schon in anderen Bereichen zum Beispiel, dass Menschen trotzdem schon lernen, mit Robotern umzugehen. Also wir dürfen ja nicht von unserer Generation ausgehen, ich bin Baujahr 1970, sondern die Folgegeneration. Die wird vielleicht damit aufwachsen und sagen, ach naja, ist doch eigentlich normal, dass in einer Hotellobby kein Mensch mehr sitzt, sondern ein Computer. Also im Endeffekt ein Roboter, ja, der dann auch vom Hautbild dann fast ausschaut wie ein Mensch selbst. Das ist ja heute schon fast möglich und denkt da nochmal ein paar Jahre weiter. Der mit mir redet, weißt du, der stellt aber auch keine blöden Fragen, der motzt nicht rum, also das kann sogar sein, dass die Leute das als angenehmer empfinden, weil so, Mensch, endlich mal Service, endlich mal keiner, der schlechte Laune hat, dem irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist und ich muss es als Gast, als Kunde, als zahlender Kunde ausbaden. Kann ja auch wieder so eine Denke sein, ja, oder auch in Restaurants oder Cafés, wie auch immer, deutet sich auch an, dass Roboter akzeptiert werden. Also wie gesagt, denkt mal ein paar Jahre weiter, denkt mal auf die nächste Generation, die sagt, ach, für uns ist das eigentlich normal. Ja, also das, was die Kids heute mit IT, mit Internet und Social Media sind, womit die aufgewachsen sind, wo ja unsere ältere Generation teilweise noch mit dem auf Kriegsfuß steht, für die ist das absolut normal. Ja, und genauso wird es auch in dieser Richtung sein, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also ich glaube, dass wir uns überhaupt keinen Reim draus machen können oder darauf machen können, was in Zukunft noch passiert. Und da habe ich zum Beispiel auch mit meinem Sohn diskutiert, der jetzt sagt, ich studiere VFX, also Special Effects. Dann habe ich gesagt, naja, Julian, da kann ich mir auch vorstellen, dass eine KI da deinen Job machen kann. Sagt er, nee, wir sind ja kreativ und es fällt mir ja heute schon schwer, das, was ich im Kopf habe, auf mehr oder weniger Papier, also in den Rechner zu bekommen, also das Ganze umzusetzen, damit es auch dann so ausschaut, wie ich mir das vorstelle. Aber als Gegenbeispiel, bei vielen Filmen, die zum Beispiel Special Effects buchen, und Special Effects ist einer der teuersten Anteile am Film, ja, also das ist das, was eigentlich am meisten finanzielle Ressourcen verbraucht, und diese Filmemacher, die Regisseure oder die Produzenten, die müssen ja aufs Geld achten. Bestes Beispiel im Endeffekt von Roland Emmerich. Kennst du Roland Emmerich? Ist ja im Endeffekt der Erfolgsregisseur von Filmen wie beispielsweise Independence Day, wo du weißt, Mensch, das sind richtig coole Filme. Und sein letzter Film meines Erachtens war es der letzte, der Film Moonfall, vielleicht hast du den schon mal gehört oder gesehen, der kam ja in die Kritik, weil er eben so schlecht von den Special Effects umgesetzt worden ist. Und das liegt daran, hat der Emmerich gesagt, er musste im Endeffekt nach China, also in Billiglohnländer oder sowas ausweichen, weil er dort Geldgeber hatte, aber eben nicht so viel, wie er normalerweise von Hollywood gewöhnt ist. Ist ja sehr erfolgsverwöhnt, der Typ. Und das zu Recht für das, was er macht. Aber er hat trotzdem selbst in seiner Position nicht das Geld zusammenbekommen für diesen Film. Also musste er sparen. So, und das ist ja der Punkt, das, was du öfters hast, weil du sagst, du hast einmal eine Leidenschaft, auf der anderen Seite sagen, aber okay, ich habe ein begrenztes Budget, also kann ich gar nicht meine Leidenschaft leider so ausleben. Vielleicht dreht sich das auch wieder. Ich hoffe, dass es so ist, dass es eben dann doch künftig lieber weniger Filme ist, lieber mehr Qualität als Quantität. Aber es kann ja sein, dass es eben nicht so ist. Und dann achten die Leute natürlich aufs Budget, aufs Geld und sagen, okay, klar, könnten wir hier 100% haben, aber die 90% reichen uns auch. Ja, das reicht für die Kinokasse. Und dann reicht eben auch die KI, die das macht. Und da gibt es ja heute schon, ich weiß nicht, wie das neue, mit S heißt irgendwie diese neue App, die praktisch wo Text to Video machen kann, also wo du praktisch gibst einen Text ein und die macht richtig geile Videos. Also da sind natürlich noch kleine Schnitzer drin. Aber die KI, von dem ist ja erst am Anfang. Also wir sind ja da noch relativ in den Kinderschuhen. Und jetzt denk eben mal in die Zukunft, was dann erst alles möglich sein wird, wenn die KI weiterlernt. Erst recht durch das Geld, was jetzt reinfließt, durch die Aufmerksamkeit, durch die vielen User, lernt die ja ultraschnell, exponentiell. Ja? Also das heißt, das geht ja nicht linear weiter, sondern exponentiell. Also das wird ja immer schneller, sage ich gleich was dazu. Und ich will aber auch kurz nochmal was sagen zu den Fallen oder zu den Problemen, die sich daraus ergeben. Beispiel, wird das, glaube ich, auch die KI einen Einfluss haben auf unser Vertrauen, weil du ja nicht mehr weißt, was ist denn jetzt eigentlich echt? Das merkst du ja heute schon, ja. Also, wenn irgendwas zum Beispiel, wenn irgendeiner mit einem Hitlergruß gezeigt wird, dann sagt er, das war ich gar nicht, das ist ein Deepfake. Ja? Dann sagen die Leute, okay, dem glaube ich das, dann wird er da den Hitlergruß nicht gemacht haben, dann wird es ein Deepfake gewesen sein. Verstehst du, kannst jetzt nicht mehr sagen, ist es jetzt also von der KI gemacht? Jeder kann sich in irgendeiner Weise rausfinden aus einer Situation und sagen, das bin ja gar nicht ich. Ja? Und genauso sind aber auch echte Deepfakes natürlich möglich, dass ich also zum Beispiel eine Merkel hinstelle und die Merkel macht einen Hitlergruß und alle sagen, ja, schau mal hin. Ja? Und dann sagen die Leute, das ist aber echt. Obwohl es in dem Fall beispielsweise ein Deepfake heißt ja, dass du einfach eben ein Gesicht irgendwo reinprojizierst. Und das ist jetzt schon möglich, jetzt schon so möglich, dass du es gar nicht erkennst. Ja? Ich nutze ja auch gerne KI, beispielsweise ChatGPT-4, ja, die Bezahlversion. Ich liebe das Ding, was das kann. Aber da, wie gesagt, auch da stecken wir erst in den Kinderschuhen. Wenn du mal schaust, zum Beispiel HeyGen, musst mal gucken, HeyGen macht aus dem Video, wenn du, ich glaube, 2 Minuten Video von dir hochlädst, macht das daraus neue Videos. Also das heißt, du brauchst nichts mehr produzieren, sondern es reicht einmal eingespielt, einmal ein vernünftiges Setup, einmal eingespielt und dann machen alle deine künftigen YouTube-Videos, alle deine künftigen, keine Ahnung, Videos, die du noch vorhast, mach dann HeyGen. Und zwar in allen Sprachen. Und zwar auch in deiner Stimme. Ja, also du lädst auch deine Stimme hoch und dann macht das Ding die Stimme draus. Jetzt schon, das können die jetzt schon. Ja. Finde ich faszinierend für Firmen zum Beispiel, wenn du Erklärvideos machen möchtest, wenn du sagst, pass auf, jemand kommt auf meine Homepage, gibt eine Frage ein und dann antwortet der Chef selber und du denkst, du redest dann mit dem Chef. Und der reagiert auch, die KI lernt auch. Ja? Du gibst ihm praktisch vor, wo du sagst, okay, das und das sollst du sagen, das und das sind unsere Firmenwerte, das und das ist unsere Firmenphilosophie, das ist das eben, für was unsere Firma steht und so weiter. Und dann lernt die KI und gibt dir dann auch präzise Antworten, wenn du eine Frage stellst. Ja, also denke ich zum Beispiel auch gerade drüber nach, das bei mir umzusetzen, aber fehlt mir gerade noch ein bisschen so die Muse. Aber finde ich eine tolle Geschichte. Aber damit ergibt sich natürlich auch eine wahnsinnig gute Möglichkeit zu bescheißen. Ja, logisch, das eine geht immer mit dem anderen einher. Das heißt, einer kann dann sagen, okay, bringt ein Video vom Server hoch, wo ich, keine Ahnung, irgendwelche komischen, rassistischen oder was weiß ich für komischen Aussagen bringe. Ja, und dann stehe ich da wie Max in der Sonne und sage, das war ich gar nicht. Gerade bei Leuten wie mir, die halt wahnsinnige Videos schon oder wahnsinnig viele Videos produziert haben. Also es gibt wahnsinnig viel Material, sowohl von meiner Stimme als auch von meinem Gesicht, wo es sich ganz leicht das fälschen lässt. Ja? Und damit ist auch die Frage, was passiert zum Beispiel künftig mit Videorezensionen? Also heute kannst du sagen, na gut, ein Text kann man fälschen oder so. Mich hat letztens auch einer gefragt, Mensch Michael, die 47 Rezensionen, alles 5-Sterne-Bewertungen auf Google, die sind doch bestimmt gekauft oder sagt, nee, das sind alles echt. Ja, kannst du vergleichen, also die Leute, die dort das abgeben, haben dann auch einen Verweis oder zumindest meistens einen Verweis, wo man nachvollziehen kann, okay, das ist ja wirklich der Firmenchef und kann man ja auch einen Quervergleich machen. So, und dann sagen die Leute natürlich, ja cool, aber du hast ja wenigstens Videorezensionen. Habe ich ja auch einige, aber ganz ehrlich, auch die könnte man künftig ganz leicht fälschen. Also heute ja sicherlich schon ganz leicht fälschen. Also das ist das, wo ich mir eher Sorgen mache, weil das Vertrauen schwindet, weil die Leute gar nicht mehr so richtig wissen, was ist denn eigentlich falsch, was ist denn richtig. Also niemand vertraut mehr der Wahrheit, weil die Wahrheit könnte ja falsch sein. Das siehst du heute schon, weißt du, wie viel Fake News im Internet kursieren. Ja? Finde ich ganz schlimm, weil das natürlich unser Vertrauen unterwandert. Ja? Genauso ist eben auch das die Argumentation, wenn du ein Video irgendwo bringst, dass die Bots, ja, was früher russische Trollfabriken waren, das kann heute eine KI, kann tausende Kommentare absetzen. Weißt du, du sagst es zum Beispiel, 99,9% sagen, der menschengemachte Klimawandel, oder 99% der Wissenschaftler sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel. Aber sobald du jetzt irgendwas dazu sagst, könnte jetzt eine KI darauf anspringen und sagen, sobald einer was sagt, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, lässt sich ja gut erkennen, dann postest du bitte gleich 300 Kommentare drunter, warum das Quatsch ist und bringst irgendwelche Vergleiche oder sowas, warum das eben alles nicht stimmt. Und es ist ja gut, was, wenn man Dinge hinterfragt, aber du kannst ja nicht mehr hinterfragen, weil jetzt, wenn einer das Video anschaut, dann sieht er unten drunter gleich 300 Kommentare und denkt, warte mal, die täuschen sich doch da nicht, bin ich doch vielleicht am Ende derjenige, der blöd ist. Und wer denkt, der darauf nicht reinfällt, da kann man wissenschaftliche Studien anschauen zu diesem Verhalten, wo du dich praktisch der Masse anpasst. Die wenigsten passen sich nicht an. Ja, könnt ihr mal gucken, da gibt es ein Experiment, wo Leute in der Arztpraxis aufstehen. Also es ist hochinteressant, einer fängt an und alle machen es nach dann irgendwann und wissen eigentlich gar nicht warum. Also immer wenn eine Klingel läutet, stehen die in der Arztpraxis auf. Total bescheuert, aber dann nehmen sie Probanden dazu und die stehen dann mit auf. Ultra interessant, sich sowas mal anzuschauen. Und diese Manipulation durch die Massen, weil wir halt einfach uns gefügig geben dem gesellschaftlichen Denken, weil wir eben nicht anecken wollen, wollen ja die meisten nicht, sind vielleicht gerade mal 10%, denen das egal ist. Also ich zähle mich auch eigentlich auch dazu, aber ich weiß nicht, wie ich in so einem Test stehen oder durchfallen würde. Also ich glaube, ich würde mich nicht drauf einlassen, aber also auf mein Haupt, ja, ich weiß es nicht. Aber die meisten, die werden darauf reinfallen und damit werden die dann denken, ja, warte mal, vielleicht bin ich doch der Blöde und lassen sich eben dadurch beeinflussen. Wie gesagt, es funktioniert ja heute schon mit Fake News im Internet. Die Leute werden durch die Algorithmen immer weiter reingesaugt und dann irgendwann glauben sie gar nichts mehr. Das ist das Schlimme, das ist eigentlich traurig. Also, es fällt uns schwer, kritisch zu hinterfragen und dazu, das sind so die Sachen, wo ich Angst im Endeffekt schon Bedenken habe. Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich Bedenken habe, ob wir das in den Griff kriegen und ob das eine Regulierung überhaupt möglich macht, ja. Übrigens, eine andere Seite schreibt hier nochmal, welche Berufe dann nochmal wegfallen. Die haben hier zum Beispiel Jobs mit dem höchsten Risiko, sage ich nochmal vielleicht zwischendrin als Einwurf. Die sagen hier zum Beispiel Bauzeichner, biologisch-technische Fachkräfte, Buchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, hatten wir vorhin schon, kommerzielle und industrielle Designer, Informatikingenieure, Gerichtsschreiber, Kreditprüfer, Mitarbeiter für die Datenerfassung, juristische Hilfskräfte und Assistenten, Sachbearbeiter für Lohnbuchhaltung und Zeiterfassung und Lektoren. Ja klar, wer braucht noch einen Lektor? Das kann ja heute im Endeffekt ChatGPT-4 schon sehr, sehr gut. Dann schreiben sie auch noch rein, übrigens mit dem niedrigsten Risiko hier, Hautspezialisten, Altenbetreuer, Pflegehelferin, Dienstpersonal im Hotel, Gärtner, Hausmeister, Feuerwehrmann, Aufzugtechniker, Tellerwäscher, Kinderbetreuung und Friseur. Aber auch da wäre ich mir nicht sicher, weil gerade Tellerwäscher kann man voll automatisieren, auch heute schon. Ja? Und wie gesagt, immer in Klammern setzen, was passiert in 10 Jahren, schau mal, was mit ChatGPT oder mit der KI in den letzten 2 Jahren passiert ist. Älter ist das Ding ja noch gar nicht. Und wenn du schaust, was Boston Dynamics zum Beispiel mit Robotik macht, die werden auch immer schneller. Ja, und das ist eben der Punkt. Wir gehen immer vom jetzigen Status quo aus und unterschätzen, was eben exponentiell möglich ist. Und da möchte ich dir abschließend eben nochmal ein paar Sachen an die Hand geben, was exponentielles Wachstum eigentlich bedeutet. Der Hintergrund ist, dass eben exponentielles Wachstum unserer Intuition widerspricht. Das ist es für uns nicht vorstellbar. Und selbst die klügsten Köpfe schätzen das falsch ein. Machen wir ein Beispiel eben anhand von Speicher. 1950 hat IBM 3,5 Megabyte Speicher. Das war damals der Standard. Also 3,5 Megabyte Speicher. 1999 hatte Apple 6 Gigabyte. 2006 hatte der iMac 250 Gigabyte. 2019 waren es schon 100 Terabyte als Standard. Also wenn ich mich noch erinnere an die Ende der 90er mit meinem, was war das, ein 386er SX, da hast du, ach Gott, ich glaube 256 Kilobyte RAM oder sowas gehabt und, boah, ich überlege gerade 20 Megabyte Festplatte oder sowas, ja, das war noch mit Floppy Disk, 5,25 Zoll Floppy Disk und Quietschemodem und so weiter, weißt du, mit Windows 3.1 noch habe ich da noch gestartet und dann kam Windows 95, glaube ich, ja, aber das waren so die Anfänge. Und wenn man überlegt, was ist heute Standard, was der ganze Firlefanz, passt alles in die kleinste Uhr im Endeffekt rein. Also kein technikaffiner Optimist hätte 1950 geschätzt, dass in 70 Jahren, ja, von 1950 bis 2020, dass in 70 Jahren die Speicher 30 Millionen Mal größer sein werden. Achtung, 30 Millionen Mal größer, also von 3,5 MB auf 1000 Terabyte. Selbst Bill Gates hatte 2004 noch, also 2004, obwohl ja da schon, wie gesagt, schon viel mehr an der Tagesordnung war, hat Bill Gates 2004 noch bemängelt, dass Gmail, also das Postfach von Google, also Google Mail, kein 1 Gigabyte Speicherplatz bräuchte. Ja, und genauso gibt es viele andere Aussagen eben auch, wo Leute sich da getäuscht haben. Und ich möchte dir das nochmal zeigen, nochmal anhand von Geldanlagen. Auch damit möchte ich abschließen, um dich da nicht weiter mit Zahlen zu drangsalieren. Und zwar am Beispiel von Warren Buffett versus dem besten Hedgefondsmanager Jim Simmons oder Simmons, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Aber Warren Buffett, auf jeden Fall richtig, den kennen ja viele. Der hat ja im Endeffekt über 90 Jahre, das ist ja das, weil man sagt, man vergisst so den Faktor Zeit in seinem Vermögensaufbau. Der hatte 2020 rund 85 Milliarden US-Dollar. Das war 2020. Und 1930, wo er geboren worden ist, also das sind ja dann 90 Jahre im Endeffekt, wo er dann alt war, da hat er die 85 Milliarden gehabt. Aber wie hat sich das Geld jetzt im Laufe der Zeit, also über sein Leben eigentlich entwickelt? Nämlich mit dem Alter von 10 Jahren, also 1940, hat er begonnen zu investieren. Im Alter von 30 Jahren, also nach weiteren 20 Jahren, nachdem er mit Investieren begonnen hat, hatte er rund 1 Million US-Dollar. Also 1960 hatte er 1 Million US-Dollar. Schon eine reife Leistung, war das war ja damals auch viel mehr Geld als heute. Aber eben hat er 20 Jahre gebraucht, um 1 Million aufzubauen. Weitere 20 Jahre später, also im Alter von 50, hatte er 300 Millionen US-Dollar. Also 1 Million hat er gebraucht, 20 Jahre gebraucht, um 1 Million anzusparen. Weitere 20 Jahre hat er dann aus 1 Million 300 Millionen gemacht. Ist ja das schon unvorstellbar. Weitere 10 Jahre später hat er rund 3 Milliarden US-Dollar gehabt. Also 1990 hatte er 3 Milliarden US-Dollar gehabt. Und dann weitere 30 Jahre später 85 Milliarden US-Dollar. Das war die Reise von Warren Buffett. Also wie gesagt, wenn man das heute sieht, sagt man 85 Milliarden Wahnsinn, aber wenn du mal so über die Laufzeit verteilst, dann siehst du eben mal, was exponentielles Wachstum bedeutet. Und das möchte ich mal umlegen, diese Entwicklung, auf den besten Hedgefondsmanager der Welt, eben Jim Simmons. Der hat nämlich im Gegensatz zu Warren Buffett hat damit durchschnittlich 22% pro Jahr gemacht. Also das, was ich da gerade erklärt habe, diese Rendite von Warren Buffett waren durchschnittlich 22% pro Jahr. Das ist schon eine Riesenhausnummer. Und Jim Simmons beispielsweise als der beste Hedgefondsmanager, der hat durchschnittlich 66% gemacht. Also das Dreifache. Wahnsinn, oder? Und jetzt zeige ich dir mal, was dieser Zinssatz, was das im exponentiellen Wachstum bedeuten würde. Was es ist und was es würde. Und zwar hat er 1998 gestartet, nach seinem 50. Geburtstag. Da ging das bei Jim Simmons los. Also 1988, nach seinem 50. Geburtstag. Und 2020 hatte er rund 21 Milliarden US-Dollar. Also er hat wesentlich kürzere Zeit gebraucht, um die 21 Milliarden anzusparen. Also er hat nur 22 Jahre gebraucht. Ja. Im Vergleich zu Warren Buffett, der hat ja beispielsweise vom Start an, jetzt muss ich gucken, von 1940 bis 1990, also 50 Jahre gebraucht, um 3 Milliarden anzusparen. Und der hat 22 Jahre gebraucht, um 21 Milliarden US-Dollar anzusparen. Das war 2020. So, und jetzt aber das Spannende, was wäre, wenn das jetzt so weitergehen würde, nämlich genau auf denselben Zeitraum von Warren Buffett. Dann hätte er nämlich, wenn er auch insgesamt 70 Jahre investiert hätte, hätte er 64 Trillionen US-Dollar. Also wenn er diese 66%, die er durchschnittlich hat, auf den Zeitraum von Warren Buffett umgelegt, über 70 Jahre weitermachen würde, weiterschaffen würde, dann hätte er 64 Trillionen US-Dollar. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Das ist exponentielles Wachstum. Und jetzt übertrag das mal auf einer KI, wenn einer sagt, naja, schau mal, jetzt kann das, ja, nach 2 Jahren, überleg dir nochmal, was in weiteren 2 Jahren passiert. Was in 6 Jahren passiert, was in 8 Jahren passiert und was in 10 Jahren passiert. Wie leistungsfähig eine KI sein wird, wie gesagt, denkt dran, wir alle, die KI nutzen, sei es durch Bildle, die auf einer Homepage, wo der zeigen muss, dass du kein Bot bist, das ist ja auch eine KI, die lernt, welches Bild ist die Ampel oder wie auch immer. Also auch da lernt ja eine KI mit allem, was du tust. Und wenn du ChatGPT aktiv nutzt, wie auch immer, oder Microsoft Copilot oder sonst irgendwas, lernt die KI von dir und das mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, weil so viele Leute in so kurzer Zeit plötzlich jetzt das Wissen weitergeben und die KI nicht die Fehler macht, die wir machen mit unserem Gehirn, nicht irgendwelche Aussätze hat. Das wird noch richtig Wahnsinn, was auf uns zukommt. Ich freue mich allerdings drauf, weil das ultra viel Potenzial birgt, aber eben leider auch viel Gefahren. Und da muss aber im Endeffekt die Politik eingreifen. Ja? Also Fazit, das heißt, wenn man natürlich wachen Auges durchs Leben geht, Leute, die eh schon Macher sind, die werden als letztes von dem Ding runterfallen. Also vorher fallen andere runter, da mache ich mir keine Sorgen. Ja? Aber natürlich, wenn es zu viele sind, wird es problematisch. Ja? Also es wird immer Änderungen geben, es werden immer Jobs verschwinden. Das ist auch nicht schlimm, das ist einfach die Zeit. Ja? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Kohlekumpel, die verschwunden sind, die haben ja im Endeffekt dann auch andere Jobs gefunden. Oder es wird nicht alles ersetzt werden, beispielsweise hat ja damals die Fotografie, die Malerei auch nicht einfach ersetzt. Das waren auch die anfänglichen Ängste, wo sie gesagt haben, oh, wenn jetzt natürlich die Fotografie kommt, dann brauchen wir ja keine Maler mehr. Nee, sondern es ist eben anders geworden und genauso wird es auch sein in vielen Bereichen. Aber wichtig ist, dass du flexibel aufgestellt bist. Also, dass du zum Beispiel eben, wie ich ja immer wieder predige, deine Finanzen im Griff hast, damit du weißt, okay, wie viel kann ich mir wirklich leisten, was ist meine maximale Fallhöhe, damit du auch immer genug Liquidität hast, ja, damit eben, wenn mal was kommt, du nicht gleich dein komplettes Pulver schon verschossen hast, sondern immer auf dem Berg Cash sitzt, um anzugreifen, um einen Vorsprung zu bekommen vor anderen, also damit eben andere erst hinten runterfallen. Das mag zwar egoistisch sein, aber so ist halt nur Kapitalismus, soll es ja belohnt werden, wenn du dich besonders gut mit deinem Geld auseinandersetzt. Und jemand, wer eben mein System nutzt, der hat dann auch mehr Geld, der hat da auch mehr Möglichkeiten, kann eher angreifen. Und das werden dann die Letzten sein, eben die hinten runterfallen. Aber wie gesagt, sei wachsam. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganze Entwicklung. Und ich habe mehr Freude als Angst, aber trotzdem muss man eben vorsichtig sein. Aber das letzte Quäntchen, das muss dann die Politik regeln. Und da hoffe ich, dass sie das in irgendeiner Weise vernünftig in den Griff bekommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Dein Michael.